Radio Stadtfilter, 96,3 MHz.
Wenn ihr findet, das Leben sei ein einziger langer Fortschrittsbalken, dann sind ihr in dieser Sendung richtig. Das ist Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Und der Balken steht ganz am Anfang von der Sendung aus der Woche 20 im Jahr 2014. Hier im Studio ist der Kevin Rechsteiner.
Hallo miteinander.
Wir reden heute über digitale Comics. Ich habe ja schon in unserem Jahresrückblick gefunden, wie soll ich sagen, es sei einfach nicht so toll mit diesen digitalen Comics. Die sind nicht so lässig, wie sie könnten sein. Wenn ihr zum Beispiel Comics in der iBooks-App am iPad leset, dann kommt man dort so ein Faksimile über, einfach ein PDF, ohne Funktionen wie zum Beispiel das Guided View, wo einem automatisch von einem Bild zum nächsten würde führen, dass man da nicht muss von Hand so rumscrollen, ganz wild.
Links und rechts und dann runter und dann wieder rechts.
Genau. Es gibt eben auch keine multimediale Aufbereitung, keine Musik, kein Hintergrund, Gedudel, kein Animationseffekt. Alles Sachen, die ja eigentlich möglich wären. Und ich habe das Gefühl, die Comic-Leute, die haben den Trend so ein bisschen verschlafen. Und ob das so ist, über das reden wir jetzt mit dem Christian Klassen. Der arbeitet für Mad Dog Comics und jetzt... Zuerst mal, ich schalte jetzt um auf Hochdeutsch, weil du bist irgendwo in deutschen Landen zu Hause. Hallo?
Ja, richtig, hallo.
Wo sind wir jetzt rausgekommen mit unserem Anruf bei dir? In welcher Stadt?
Ich selber sitze in Aschaffenburg, aber unser Team sitzt in Düsseldorf hauptsächlich.
Ah, eben, dann ist doch Hochdeutsch angebracht.
Ja, ich würde es begrüßen.
Sehr gut, machen wir doch so. Stellt sich als erstes die Frage, was ist denn Mad Dog Comics genau? Ihr macht irgendwas Digitales mit Comics, ist das richtig?
Ja, ist schon genau richtig formuliert. Wir machen irgendwas Digitales mit Comics. Was machen wir genau? Wir helfen Verlagen, ihre Print-Comics digital aufzubereiten und dann über Smartphones und Tablets verfügbar zu machen.
Also ihr seid ein Dienstleister eigentlich?
Wir sind ein Dienstleister, wir arbeiten aber sehr eng mit den Verlagen zusammen, weil die Verlage sich sehr stark auf ihr Printgeschäft konzentrieren und wir eigentlich aus dieser mobilen Welt kommen. Wir entwickeln selber Apps, wir haben eine App-Agentur und sind gleichzeitig aber auch diese Comic-Freaks, die dann die Comics zu Hause sammeln, die Band 1 bis 6 dort haben und dann Band 7 auch daneben stehen haben wollen. Und bei uns war einmal die Frage, wie bringen wir diese Print-Produkte dann auch auf ein Smartphone? Und Jahre später haben wir dann diese große Comic-Plattform gelauncht, weil wir so viele Inhalte hatten von Panini, Crosscult, Splitter Verlag, EHPA. Und dann war es dann eigentlich nur noch der nächste Schritt, so eine Plattform zu bauen.
Aber ihr hattet ursprünglich das gleiche Problem wie ich, dass ihr fandet, ihr würdet die auch gern digital lesen, die Comics, aber es gibt kein Angebot.
Richtig, es gibt kein vernünftiges Angebot. Comics als reines PDF zu lesen, kann man, aber das funktioniert vielleicht nur auf einem iPad oder auf einem normalen Tablet, aber nicht auf einem Smartphone. Da ist es einfach nicht angenehm, weil man permanent reinzoomen muss. Und deswegen war dann die Frage von vornherein, wie muss man sowas gestalten, damit man es auch auf dem Smartphone lesen kann? Und wie muss das auch so gestaltet sein, dass ich das gegebenenfalls auf meinem Tablet weiterlesen kann nachher? Weil ich möchte die Inhalte ja nur einmal kaufen. Was braucht man dafür? Das waren dann die Fragen, wie muss sowas aufbereitet sein? Wir haben lange Diskussionen mit Verlagen gehabt und das war nicht so ganz einfach.
Was waren denn da so die Hemmschwellen? Die Verlage haben, nehme ich mal, Angst, einfach generell, dass digital ihnen was wegnehmen könnte oder dass sie da sich auf ein Terrain vorwagen, bei dem sie sich nicht so richtig sicher fühlen.
Richtig, auf der einen Seite, es ist ein neues Feld. Man denkt sehr stark im gedruckten Papier. Das sind auch eingefahrene Prozesse im Laufe der Jahre. Die sind auch perfekt optimiert. Da passt digital jetzt eigentlich gar nicht so richtig rein. Es ist ein anderes Medium. Aber was wir auch festgestellt haben, es ist eine komplett andere Zielgruppe. Weil der reine Comicleser ist ein Sammler. Und der mag dann doch dieses Haptische, der mag die Bücher im Regal stehen haben, während andere Generationen, ich sag jetzt mal die Generation der 15-Jährigen, die wollen alles digital haben, die haben gar keinen Bezug mehr zu haptischen Sachen oder wollen nicht unbedingt etwas besitzen, was auch im Regal steht. Und das ist eine ganz andere Denke, die auch bei Verlagen noch nicht so ganz angekommen ist.
Über das
Digital ein ganz anderes Geschäft ist.
Ja, genau, über das möchte ich dann noch ein bisschen vertieft reden. Aber wenn ihr ein altes Comic in die App bringt, digitalisiert, dann nehme ich an, da muss jemand hinstehen und das einscannen, Seite für Seite.
Jein. Es gibt, die Verlage arbeiten ja auch schon modern heutzutage. die arbeiten mit InDesign und liefern uns in der Regel Druck-PDFs. Da müssen wir das nicht mehr so ganz digitalisieren, aber wir haben auch so alte Schätze wie Buffalo Bill oder die Gespenstergeschichten. Die mussten wir wirklich tatsächlich einscannen.
Und das ist dann ein bisschen
Leute
monoton.
Gehabt, die das eingescannt haben und alte Werbung und alte Preise nochmal rausretuschiert haben. Und das war wirklich ein Akt. Wobei heutzutage bei vielen Verlagen bekommen wir dann die Druck-PDFs und dann ist das etwas einfacher. Mhm. Dann haben wir nur noch Personen, die diesen Guided View, die Panel für Panel definieren, damit man das auch optimal auf einem Tablet lesen kann und auf einem Smartphone.
Genau, das war das, was ich verlangt habe. Das ist das, dass eigentlich die App automatisch von Bildchen zu Bildchen springt. Dass die Bildchen heißen in der Fachsprache Panels.
Genau. Das automatisch ist, ist nicht so, nachher ist es automatisch, aber
genau.
Am Anfang steht dann doch ein manueller Prozess, weil wir haben wirklich Leute, die auch mit Begeisterung Comics lesen, die sich auch wirklich Gedanken machen, wie sieht jetzt so ein Panel aus? Und da muss man ganz einfach mal unterscheiden zwischen einem Lucky Luke, da ist es noch relativ einfach, weil wir diese Panels schon in einem Rahmen drin haben, aber ein Splitter-Comic, da ist ein Panel, eine ganze Seite, da hat der Künstler sich Gedanken gemacht, wie baut er die Seite auf und das ist dann nicht unbedingt Lesen von oben links nach unten rechts, sondern da gibt es eventuell mehrere Hotspots in diesem Bild und da kann mal so ein Panel ziehen von einer Seite etwas länger dauern, weil sich jemand Gedanken macht, wie liest man den jetzt optimal auf einem Tablet und auf einem Smartphone.
Wie lange hat da eine Person, bis sie das ungefähr so umgesetzt hat?
Das sind in Abhängigkeit von den Seiten und auch von der Komplexität, also wie gesagt, ein Lucky Luke hat man relativ schnell gepanelt, weil man die Panels schon vorgegeben hat. Das können mehrere Stunden bis eineinhalb Tage sein.
Mhm.
Aber dann reden wir schon über einen Comic, der auch mal 150 Seiten hat.
Verstehe. Und ihr mit dieser App, die ihr selbst herausgibt, seid ihr aber auch Distributor und Verkäufer gleichzeitig mit der Mad Dog Comics App, die es ja fürs iPad zum Beispiel gibt?
Ja, richtig. Wir bekommen also die Inhalte von den Verlagen, die werden dann von uns aufbereitet und werden in unseren Systemen gespeichert und dann gibt es Apps und auch Web-Applikationen, die auf diese Inhalte zugreifen. Wir verkaufen die, wir haben auch viele Gratis-Inhalte und wenn jemand etwas über iTunes kauft, dann kann er es auch über das Web weiterlesen oder über eine Android-Smartphone-App oder über Windows. Wir wollen da niemandem etwas vorschreiben, mit welchen Lösungen er unterwegs sein muss, sondern er kann die Inhalte einmal kaufen und dann auf seinem präferierten Device lesen.
Ich sehe schon, das hat jetzt Kevin gefallen, weil ich glaube, der mag das nicht, wenn er da so an ein Gerät angebunden ist.
Ich finde es eigentlich toll, dass man das im Web weiterlesen kann.
Das ist auch die Motivation dahinter gewesen. Also zum einen, ich weiß ja nicht, was der Kevin für ein Gerät hat.
Ein iPhone.
Deswegen kann ich nicht einfach sagen, boah, jetzt machen wir mal nur Android oder nur Windows oder nur iOS. Auf der anderen Seite kann, wenn der Kevin jetzt mal ein iPhone hat, er kann auch wechseln. Und das ist uns egal.
Mhm.
Also er hat sein Login und er kann dann das präferierte Gerät nutzen.
Ich habe ein bisschen durchs Comic-Repertoire da mich geblättert auf der Website. Ich muss gestehen, ich bin nicht so der Comic-Experte. Da kann Kevin mir vielleicht dann noch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Aber ich habe zum Beispiel Lucky Luke, du hast schon erwähnt, das war etwas, was ich jetzt so als Laie kannte. Und sonst gab es aber nicht so viel, was mir jetzt schon bekannt war. Ich bin wirklich da ein Mainstream-Konsument. Ist da, habe ich es einfach nicht gefunden oder täuscht da mein Eindruck nicht, dass es eher so ein bisschen die unbekannteren Dinge sind, die auch die Verlage vielleicht, die kleineren Verlage, die sich jetzt das digitale Geschäft eröffnen und die großen eher noch mehr Hemmungen haben?
Jein, also... Das ist genau die Eigenart des Comic-Marktes. Man hat auf der einen Seite Mainstream-Sachen, wie du sagst, wie wir sie auch selber nennen. Da gehört ein Lucky Luke dazu, ein Asterix, beispielsweise eine Mickey Maus, die jeder kennt, wo man mal schnell an der Tankstelle zu so einem Heft greift oder im Supermarkt, was über Generationen hinweg geht. Dann hat man aber spezielle Comics, wie beispielsweise The Walking Dead, Star Wars. Das sind... Comics, die von Leuten gelesen werden, von den wirklichen Freaks, die dann auch sammeln. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Problem des Marktes. Auf der einen Seite hat man solche Nischenprodukte, die von Leuten gelesen werden, die aber gerne das haptische Produkt im Regal haben, weil wenn ich The Walking Dead 1 bis 10 schon im Regal stehen habe, will ich auch Nummer 11, 12, 13 und so weiter da stehen haben. Daneben gibt's halt diese Mainstream-Sachen, die aber wiederum so eine Größe haben vom Volumen her, dass die Verlage wirklich Angst haben, es digital rauszubringen.
Also aus Angst vor Piraterie, dass die Leute das klauen würden, was sie aber wahrscheinlich sowieso tun. Also ich habe das Gefühl, wenn man weiß, wie suchen, dann findet man fast jeden Comic auch als illegaler Download, den man sich irgendwo besorgen kann.
Richtig, also irgendwo bekommt man die immer auf illegale Weise. Die Sache ist halt die, bei den großen Verlagen, beispielsweise Lucky Luke oder Asterix, da liegen auch die Lizenzen in Frankreich und die haben etwas andere Vorstellungen. Die wollen halt ungern etwas gepanelt sehen, beispielsweise. Die denken auch noch sehr stark in den Printprodukten. Beispielsweise unser französischer Wettbewerber, der hat überhaupt kein Panel-Lesen, er hat einfach nur PDF-Lesen. Das Gleiche haben wir beispielsweise mit den ganzen Mangas. Der japanische Markt ist da auch sehr restriktiv, wenn es um Lizenzen geht. Also die unterscheiden zwischen dem Printprodukt und digital. Und zwar eine Animation, und so, darunter fällt dann auch das Panel-Lesen, ist eine Animation und damit... Ein anderes Lizenzmodell.
Ach, verstehe.
Und deswegen werden diese Lizenzen oftmals auch gar nicht ausgehandelt von den Verlagen. Oder sie bekommen sie nur nach Zustimmung des Künstlers. Und das muss in Frankreich beispielsweise, der Künstler muss das auch mit absegnen.
Und die Künstler, sind die dafür, dass man das macht? Oder gibt es da auch Berührungsängste? Oder finden die, ja, wenn ich meine Verwertungsrechte jetzt auch für die Animation weitergebe, dann muss das nochmal extra entgolten werden. Ist das dann am Schluss vor allem wieder eigentlich eine Frage, wo es um die Lizenzen geht und ums Geld am Schluss?
Es geht auch ums Geld. Es geht aber bei Künstlern oftmals auch um das, wie es dargestellt wird, wie man sich das auch vorgestellt hat von Anfang an, wenn man etwas gezeichnet hat. Oftmals auch zu Recht. Also ein Manga-Zeichner nimmt beispielsweise auch ein spezielles Papier, damit die Farben besonders rüberkommen. So etwas geht verloren bei digitalen Inhalten. Deswegen wollen die halt schon irgendwo ein Mitspracherecht haben. Natürlich geht es auch ums Geld. Es ist eine andere Lizenz und dann möchte man dann gegebenenfalls auch nochmal zusätzlich mitverdienen. Dann kommt halt aber auch das, was du eben schon mal gesagt hast, die Angst vor dem Verramschen, was ja eigentlich gar nicht so der Fall ist. Man hat halt Angst, bevor ich jetzt ein Printprodukt verkaufe, wird jetzt mein digitales Produkt verramscht und ich verdiene deswegen weniger. Was wir festgestellt haben, ist das überhaupt nicht der Fall. Also wir haben gerade bei Lucky Luke, wir haben mal eine Kampagne gemacht mit der Telekom zusammen, wo es Gratis-Comics gab und mehrere Personen gleichzeitig uns dann gesagt haben, dass die Kinder anschließend zu den Lucky Luke-Heften im Regal gegriffen haben, die jahrelang vorher dort geschlummert haben und niemand hat sich dafür interessiert. Und nachdem sie das als App gesehen haben, haben sie dann auch zu den Printprodukten ergriffen.
Das ist ja doch überraschend, dass das dann quasi back to the roots führt. Würdest du meinen, dass eben diese Einwände, die du erwähnt hast, dass halt die digitale Umsetzung immer eine Umsetzung ist, die nicht alles abdecken kann, eben das Haptische hast du schon mehrfach erwähnt, ist das berechtigt? Also verstehst du das, dass das aus künstlerischer Sicht eigentlich einleuchtend ist? Oder würdest du trotz allem sagen, ihr als Vertreter des digitalen Kanals, ist das vielleicht ein bisschen überängstlich? Oder geht es am Schluss, ich finde immer, mir geht es eigentlich um den Content und ich will eine spannende Geschichte lesen und auf welche Weise ist mir dann am Schluss fast ein bisschen egal?
Also wenn es nur um den Content geht, dann führt dann digital ja nichts vorbei. Es gibt einfach Inhalte, die so toll, klasse aufbereitet sind, wo ich sage, das will ich lieber dann doch in der Hand haben. Weil es glänzend ist vom Papier her, weil der Umschlag toll aufbereitet ist, weil es einfach ein tolles Papier ist. Es gibt einfach Produkte, denen geht was verloren, wenn du das nur digital machst. Aber da sollte man vielleicht drüber nachdenken, ob man nicht einfach eine abgespeckte Version macht in der Zukunft, dass es dann zwei verschiedene Produkte sind. Also ich würde bei vielen Produkten einfach sagen, es macht mehr Sinn, die noch als Buch rauszubringen, als rein nur digital. Mhm. Aber bei einem Asterix, bei Lucky Luke, wo es wirklich nur um die Inhalte geht, die liest man einmal schnell durch, die verschwinden dann im Regal. Die kannst du dir auch digital runterziehen.
Also so quasi Sammlerstück versus Alltagskonsum oder Gebrauchskonsum?
Ja, was uns auch viele, wir sind oft auf Messen gewesen, wo unsere Zielgruppe ist, um einfach auch mit denen zu diskutieren, wie kommt das Produkt an, was müssen wir besser machen, auch von den Inhalten her. Und viele sagten, wenn sie eine neue Serie starten, bevor sie sich jetzt ein Buch kaufen, dann schnuppern sie dann doch oftmals in ein digitales Produkt rein. Also man kann darüber auch neue Kunden akquirieren. Aber es ist halt ein langer Weg, bis das Digitale wirklich so eine Macht hat, dass es neben dem klassischen Druckgeschäft auch bestehen kann. Mhm. Das ist die Zukunft, das wissen wir alle. Aber die Verlage müssen einiges tun, damit sie gerade die junge Klientel nicht verliert.
Also das ist,
die verliert man sehr schnell an die Mangas, was ja ein spezielles Genre ist, oder einfach an die Gaming-Industrie. Die können halt sehr wenig anfangen mit Lucky Luke, mit Asterix und wie sie alle heißen.
Ist das aus deiner Sicht vor allem so? Verloren. Ist das vor allem ein Altersgraben, also ein Generationenkluft, dass die Jungen das digital haben wollen und so die eingefleischten Comics-Fans immer noch zu den gedruckten Werken greifen? Und wie ist aus deiner Sicht das Verhältnis, also bei den Verkäufen zwischen digitalen Alben und gedruckten Büchern? Ich habe da mit Elke Schickedanz noch gesprochen, die ist vom Egmont Ehapa Verlag und die sagt, das sei so ungefähr, was hat sie glaube ich gesagt, 12% oder so, oder nein, 1% sogar nur, währenddem es ja bei den digitalen Büchern, wo nur Text drin ist, zwischen 12% und bis 40% da der Anteil des digitalen Marktes und Geschäftes schon ist.
Ja, die Zahlen sind so, wie wir das ungefähr auch sehen. Man sieht immer den klassischen E-Book-Markt, das sind gedruckte Bücher, da die kannst du wunderbar auf einem Kindle oder auf anderen Geräten lesen. Wenn ich ein Kindle, der nur schwarz-weiß hat, habe, dann geht bei einem Comic viel verloren. Also Comics sind eher was für Tablets mit Farbdisplay und das ist auch wieder so eine kleine Hemmung dann, sich diese Inhalte zu kaufen. Also von daher ist das sehr, sehr geringer als momentan der klassische E-Book-Markt. Da hängen wir in Deutschland generell auch etwas hinterher. Wenn man sich den vergleicht mit den Amerikanern, wo der E-Book-Markt das x-fache größer ist als in Deutschland. Die lieben halt immer noch gedruckte Bücher, ist auch schöner zum Verschenken, meine ich, aber gerade bei Comics ist der Markt schon da, aber er wächst langsam, muss man dazu sagen.
Ja. Jetzt hat doch euer US-amerikanisches Pendant, wenn ich so sagen darf, das ist Comixology. Die wurden vor kurzem von Amazon übernommen. Das heißt aber doch, dass die Großen nicht so langsam auf den Geschmack kommen, was digitale Comics angeht. Ihr habt noch kein Angebot von Amazon?
Nein. Nein. Nein, also Amazon hat immer gute Zukäufe gemacht in der Vergangenheit und auch ganz bewusst hinzugekauft. Der Kauf von Comixology passt sehr gut bei Amazon ins Portfolio. Aus Sicht der Verlage muss man sich jetzt überlegen, ob man jetzt noch mehr sich in die Abhängigkeit von Amazon begeben will. Sie kontrollieren den Printabverkauf, sie kontrollieren in den USA jetzt zumindest den digitalen Abverkauf. Muss ein Verlag, muss ich damit beschäftigen, muss ich Gedanken machen, wie gehe ich damit um? Mit diesem Kauf, muss ich jetzt auch gestehen, tut sich bei uns auch einiges. Dieses gesamte Genre ist einmal so ein bisschen in den Blickpunkt gerückt. Amazon kauft Comixology, was ist denn das los? Was passiert da? Warum machen die sowas? Und man beschäftigt sich einmal mit diesem Genre, was bei vielen gar nicht auf dem Zettel stand. Mhm. Mit vielen Experten aus der Medienbranche gesprochen und die haben die Comicbranche gar nicht auf dem Tablet, sage ich jetzt mal.
Also die nehmen euch auch nicht ernst? Bisschen bös gesagt.
Die nehmen das Genre noch nicht ernst, aber jetzt, je mehr sie drüber nachdenken und gerade mit diesem Kauf von Comixology, rückt ins Bewusstsein, dass es eigentlich ein perfektes Medium ist für diese Geräte.
Genau, also das verstehe ich auch nicht, dass man das nicht auch mehr als Showcase benutzt und dass da Apple nicht zum Beispiel als Vertreter einer wichtigen Plattform nicht schaut, dass das perfekt umgesetzt wird und jeder sieht, ach so, da gibt es ja noch eben die multimedialen Möglichkeiten. Ich habe gesagt, Musik könnte man verwenden, man könnte Geräusche einsetzen. Das scheint aber überhaupt noch nicht zu passieren, diese multimediale Anreicherung.
Doch, teilweise schon. Da sind das aber Digital-First-Produkte, da werden die explizit, der Bastei-Löbe-Verlag macht da relativ viel, sehr gute Produkte in dem Bereich. Das sind aber wirklich Produkte, die dann für ein Tablet entwickelt worden sind, wo man das dann wirklich ausreizt. Was wir ja machen ist, wir helfen den Verlagen, ihre Printprodukte erstmal digital zu machen und dann quasi eine Zweitverwertung damit zu erreichen. Die Zukunft wird natürlich sein, dass ich sowas anreichern kann mit Musik, mit Sounds. Wir haben von den Aprafaxen so viele Comics, die sind mit Sound. Da wird das quasi nochmal nachgesprochen. Dass solche Sachen gehen auch sehr schnell dann in den Trickfilm rein. Und Verlage trauen sich da schon ran, aber der Markt ist halt noch nicht so groß, dass das auch lukrativ ist.
Mhm. Eben, ich glaube,
ja, sehr wirtschaftlich und deswegen traut man sich an sowas erst sehr, sehr langsam heran. Und wir haben am Anfang auch erwähnt, wir sind eine App-Agentur. Wir machen viele Applikationen, auch für große Kunden. Und ein Großteil der Apps, die es auch bei iOS oder Android gibt, die sind wirtschaftlich gar nicht lukrativ. Die rechnen sich nicht aus.
Ja. Also man versteht natürlich auch, wenn man sagt, es liegt bei 1% der Anteil, dass man dann nicht Lust hat, wahnsinnig viel Geld in so ein Projekt zu investieren, was sich dann vielleicht nicht groß verkaufen wird. Da, genau. Ja, es ist halt so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Solange es nichts gibt, was wirklich die Leute dazu bringt, auf die Plattform und auch das Digitale als eigenständig zu sehen, werden sie das nicht tun. Und solange sie es nicht tun, gibt es keine Angebote.
Genau, und das schaukelt sich jetzt halt so ein bisschen hoch. Die ersten Verlage haben uns auch komplett in den Prozess mit eingebunden. Die Sachen gehen in den Druck, die Sachen gehen dann direkt auch in die digitalen Kanäle rein, beispielsweise Panini. Wir haben von die ersten Sachen auch jetzt am Wochenende, glaube ich, gelauncht, Akte X von Danny Books, das gibt es noch nicht im Handel als Printprodukt. Kann man aber schon bei uns digital lesen.
Also so quasi das Vorab auch zuerst rankommen, wäre da so ein bisschen Anreiz, den man gefahrlos machen könnte?
Genau, genau das. Das digitale Produkt ist ja schneller fertig, als das nachher gedruckt ist. Und deswegen kann man es auch schon mal in den Vertrieb geben. Und das heizt natürlich dann auch schon wieder so ein bisschen den Markt an. Viele schnuppern dann rein in eine Leseprobe oder der eine kauft sich und empfiehlt es weiter. Also man stellt sich so langsam auch um, aber es ist langsam. Mhm. Wie gesagt, man hat 100% Umsatz vor Jahren mit Printprodukten gemacht. Jetzt steigt das langsam rüber zu digital. Aber es ist in Deutschland noch sehr verhalten. USA, bombig. Mhm. Muss man einfach sagen.
Lass uns zum Abschluss noch über unsere Lieblingscomics reden. Und da frage ich zuerst Kevin, was ist dein Lieblingscomic?
Ich glaube, so aus den alten Zeiten ist diese Bone-Geschichte. Das ist ein Comic aus den 90er Jahren. Finde ich super schön. Und die neueren Geschichten sind dann diese Cross-Cult-Sachen, diese Walking Dead, Hellboy.
So mehr die Serie. Amerikanische Schiene. Ja. Ja. Was ist dein, Chris, was sind so dein, oder was wäre, jetzt hast du die große Chance, uns einen Geheimtipp zu verraten, den wir dann alle morgen uns besorgen werden.
Also ich hänge momentan in den Plume-Comic. Sehr gut gezeichnet. Von der Story auch her macht Spaß. Kann ich jedem nur empfehlen. Plume. Wie die Blume, aber nur mit P. Gibt es auch eine gratis Leseprobe bei uns. Also sehr schön, toll gezeichnet. Auch von der Story her macht Spaß. Kann ich jedem nur empfehlen.
Jetzt hast du voll in unseren Jingle reingeredet, aber wahrscheinlich hast du den nicht gehört. Macht aber nichts. Ich danke dir ganz herzlich, Christian Klaassen, dass du uns hier Auskunft gegeben hast im Namen von Mad Dog Comics. Jetzt glaube ich, wissen wir ein bisschen besser Bescheid, warum das ist mit diesen Comics und ja, können aber uns auch da auf eine digitale, strahlende Zukunft freuen. Das ist okay. Es. Danke dir.
Ich danke dir. Ich danke euch.
Jetzt ist der Fortschrittsbalken von dieser Sendung fast voll. Das heisst, wir sind kurz vor dem Ende von dieser Sendung. Bevor der Task aber abgeschafft ist, noch die Informationen. Nächste Woche reden wir über Wissensmanagement. Da geht es dann darum, wie man sich privat oder in kleinen Unternehmen selber dokumentiert, wie man sein Wissen aufbereitet und schaut, dass man über alles informiert ist und im Unternehmen eben auch alle alles wissen, was sie müssen. Das ist noch wichtiger. Und Reaktionen auf die Sendung Lob, Tadel, Themenwünsche und Fragen für Kummerbox Live wie immer auf digital@stadtfilter.ch. Wir sagen nochmal Danke an Chris. Ciao miteinander.
Tschüss zusammen.
Du bist der Kevin Rechsteiner.
Du bist der Matthias Schüssler.
Macht's gut. Und jetzt kann natürlich eigentlich nur das kommen, oder?
Petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
whip,
des
clip, crack,
des
bang,
des
blanc,
et des
zip, shabam, pow, blanc, wheel.
J'distribue les swings et les uppercuts, ça fait
flam,
ça fait
splash,
et ça fait.